Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Besuch der grauen Wolke. Ab Mitternacht gibt's Flugverbot auch in der Schweiz. Zu den Folgen des isländischen Vulkanausbruchs, Fakten und ein Erfahrungsbericht. Dann, die Justizministerin zieht die Schrauben an.
Man geht sicher wieder in Richtung konsequenter Justiz. Strafen, die wirklich Strafen sind und auch als Strafen empfunden werden.
Evelyn Widmer-Schlumpf will zurück zum harten Strafrecht. Sie erklärt ihre Absichten hier im Echo der Zeit. Weiter. Zwischen Rekord und Schock. Trotz hohen Gewinns sieht die SBB-Spitze schwarz. Freisinnig und lange verschlossen. Langsam nabelt sich die neue Zürcher Zeitung aber von der FDP ab. Und Heidis Teller leeren sich. Noch werden Mahlzeiten verteilt, aber nicht mehr lange. Der Besuch in einem Zeltlager. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzel. Karin Britsch hat jetzt zuerst die Nachrichten des Tages.
Der Vulkanausbruch in Island verursacht in ganz Europa ein Verkehrschaos. Auch die Schweiz ist davon ganz direkt betroffen. Ab Mitternacht wird der Schweizer Luftraum gesperrt. Wie das Bundesamt für Zivilluftfahrt schreibt, gilt das Flugverbot vorerst bis morgen Samstag um 9 Uhr. Der deutsche Luftraum ist bereits praktisch lahmgelegt. In den meisten internationalen deutschen Flughäfen ging heute gar nichts mehr. Auch auf den Flughäfen in London und Paris blieb alles am Boden. In ganz Europa fielen heute 60% aller Flüge aus. Das meldet die Europäische Flugsicherheitsbehörde. Viele Passagiere stiegen auf die Bahn um, was dann dort zu überfüllten oder verspäteten Zügen führte. Die Schweizer Fußballclubs müssen mehr gegen randalierende Fans unternehmen, sonst drohen ihnen hohe Kosten. Darauf haben sich die Kantone, der Fußballverband und die Profiliga geeinigt. Alle Profiklubs müssen die Vereinbarung in den nächsten Monaten unterzeichnen. Diese sieht vor, dass Vereine und Behörden vor jeder Saison ein Sicherheitskonzept erarbeiten. In Stadien und auf Reisewegen sollen Videokameras und Polizeispitzel eingesetzt werden. Weiter soll in den Stadien nur noch Bier mit wenig Alkohol verkauft werden. Zudem kann die Polizei gemäß Vereinbarung ein Spiel abbrechen, wenn es zu gefährlich ist. Die Fanarbeit Schweiz begegnet dem Maßnahmenpaket mit Skepsis. Bundesrätin Widmer-Schlumpf will das Strafrecht verschärfen. Bedingte Geldstrafen und bedingte gemeinnützige Arbeit sollen wieder abgeschafft werden. Dafür will die Justizministerin die bedingte kurze Freiheitsstrafe wieder einführen, wie sie gegenüber Schweizer Radio DRS erklärte. Damit sollen umstrittene Änderungen des Strafrechts aus dem Jahr 2007 rückgängig gemacht werden. Evelyn Widmer-Schlumpf will dem Bundesrat noch vor der Sommerpause eine entsprechende Vorlage unterbreiten. Geplant ist zudem, den Richtern wieder die Möglichkeit zu geben, ausländische Straftäter des Landes zu verweisen. Die vier Frauen, die im Stadtzürcher Pflegezentrum Entlisberg betagte, demente Patienten gefilmt haben, sind zu bedingten Geldstrafen und Bußen verurteilt worden. Zwei der Frauen wurden wegen Gehilfenschaft schuldig gesprochen. Die Frauen hatten Handyfilme gedreht, auf denen sie ihre Schützlinge in demütigenden Situationen festhielten. Dazu machten sie herablassende Kommentare. Der Einzelrichter verzichtete aber darauf, Berufsverbote auszusprechen, wie sie die Anklage gefordert hatte. Die 8 IKRK-Mitarbeiter, die vor einer Woche in Kongo entführt wurden, sind wieder frei. Unter ihnen ist auch ein Schweizer. Den 8 Mitarbeitern gehe es gut, teilt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf mit. Sie waren letzte Woche von Milizen gefangen genommen worden. Die SBB hat letztes Jahr einen Gewinn von 370 Millionen Franken gemacht. Allerdings relativiert das Unternehmen das Ergebnis. Einen großen Teil des Gewinns machte die SBB nämlich, indem sie Immobilien verkaufte, die sie nicht mehr brauchte. Immer noch harzig läuft das Geschäft des Güterunternehmens SBB Cargo. Es hat den Verlust gegenüber dem Vorjahr auf über 60 Millionen Franken verdoppelt. Wegen der Wirtschaftskrise sei der Güterverkehr eingebrochen. Knapp drei Monate nach dem Selbstmord des Bündner Polizeichefs Markus Reinhardt kommt ein Untersuchungsbericht zum Schluss, Die Bündner Regierung hat die Tragweite der Alkoholsucht Reinhards nicht erkannt und zu wenig konsequent gehandelt. Der Bericht der Geschäftsprüfungskommission hält aber fest, Justizdirektorin Barbara Janum-Steiner habe in der schwierigen Situation weitgehend nachvollziehbar reagiert. Sie hätte aber darauf bestehen müssen, im Zusammenhang mit der Alkoholsucht des Polizeikommandanten schriftliche Ziele festzulegen. Die Bündner Kantonsregierung akzeptiert die Schlussfolgerungen. Richard Williamson, Bischof der umstrittenen ultrakonservativen Pius-Bruderschaft, muss eine Strafe von 10.000 Euro zahlen. Das hat ein Gericht im deutschen Regensburg entschieden und verurteilte Williamson wegen Volksverhetzung. Der 70-Jährige hatte vor anderthalb Jahren in einem Interview mit einem schwedischen Fernsehsender den Holocaust geleugnet. Dabei habe er in Kauf genommen, dass seine Aussagen auch in Deutschland verbreitet würden, wo sie strafbar seien, so das Gericht. Bis heute hat Bischof Williamson seine Aussagen nicht zurückgenommen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.894 Punkten, minus 1,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.019 Punkten, ebenfalls minus 1,1%. Der Euro wird zu 1.43,29 gehandelt, der Dollar zu 1.06,31. Das Wetter. Heute Abend ist es teils sonnig, teils bewölkt. Nach einer oft klaren Nacht gibt es lokal Bodenfrost. Abgesehen von einigen Frühnebelfeldern ist es morgen dann oft sonnig. Im Südtessin gibt es heute Abend lokale Gewitter. Morgen ist es im Süden zunächst wieder ziemlich sonnig. Morgen Nachmittag kann es dann aber erneut regnen, bei rund 17 Grad. Am Sonntag ist es im Norden zuerst noch sonnig, später regnet es, besonders in den Bergen gebietsweise. Im Süden zeigt sich die Sonne nur selten und es kann verbreitet regnen. Die Temperatur erreicht im Norden 8, im Süden 16 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Bei Asche Chaos. Flugsperre in der Schweiz, weitgehender Stillstand im europäischen Flugverkehr und Reisen in Zeitlupe, ein Erfahrungsbericht. Dann Es soll wieder wehtun. Evelyn Widmer-Schlumpf will zurück zum härteren Strafrecht. Die Justizministerin erklärt uns ihre Absichten. Weiter, Güter kommt nicht von gut. Bei der SBB läuft der Bereich Cargo schlecht und nicht nur der. Es klopft an der Tür einer geschlossenen Gesellschaft. Die Neue Zürcher Zeitung spürt Druck, sich zu öffnen. Neue Partner, alte Probleme. Südamerika drohen beim wachsenden Handel mit China wieder Abhängigkeiten. Und schließlich heute noch Reis und Bohnen. Aber was ist morgen? Die Reportage aus einem Camp in Haiti. Auch heute bewegte sich am Himmel über Europa vor allem eine, die Aschewolke des Vulkans aus Island. In ganz Europa blieben rund 2 von 3 Fliegern am Boden. Nun steht also auch der Schweiz der Stillstand am Himmel bevor. Welche Auswirkungen das für den Flug, aber auch den Bahnverkehr haben wird, weiß Oliver Washington aus der DRS-Inlandredaktion. Er fasst die jüngste Entwicklung zusammen.
Nun ist definitiv klar, die Aschewolke wird auch die Schweiz erreichen. Deshalb hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt heute Nachmittag reagiert. Sprecher Anton Kohler.
Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat entschieden, dass der Schweizer Luftraum ab heute Mitternacht aus Sicherheitsgründen wegen der erwarteten Aschewolke geschlossen wird. Und zwar bis vorläufig mal morgen 9 Uhr.
Ab Mitternacht dürfen auch auf Schweizer Flughäfen keine Flugzeuge mehr starten und landen. Einzige Ausnahme sind Rettungsflüge. Ob die Flugsperre verlängert werden muss, entscheidet das Bundesamt während der Nacht je nach Wetterlage. Die Swiss hat allerdings bereits jetzt bekannt gegeben, dass bis 10 Uhr gar keine Flugzeuge starten werden und bis 17.30 Uhr werden auch keine Langstreckenflieger die Schweiz verlassen. Sprecher.
Weil die Langstreckenmaschinen, die heute Nacht aus dem Ausland am Morgen früh in Zürich landen sollten, eben nicht landen können, werden wir morgen keine Langstreckenmaschine hier in Zürich haben. Das heißt auch, dass alle Langstreckenflüge von Swiss morgen bis 17.30 Uhr bereits jetzt annulliert worden sind.
Gestrandete Fluggäste sollen sich an die Fluggesellschaften wenden, empfiehlt Anton Kohler vom Bundesamt für Zivilluftfahrt. Die Fluggesellschaften müssten den Passagieren eigentlich eine alternative Transportmöglichkeit oder eine Übernachtungsmöglichkeit bieten. Allerdings sei damit zu rechnen, dass die vorhandenen Hotelbetten rund um die Flughäfen nicht ausreichen werden, wie ein Sprecher des Flughafens Kloten sagt. Der Flughafen werde deshalb auch die Zivilschutzanlage in Betrieb nehmen. Eingeschränkt ist der Flugverkehr ab Schweizer Flughäfen allerdings bereits seit gestern. Viele Flüge mussten gestrichen werden, weil zahlreiche europäische Flughäfen bereits geschlossen wurden. In Europa zeigt sich zurzeit folgendes Bild. Um 8 Uhr früh musste der Flughafen Frankfurt den Verkehr stoppen. Etwas weiter nördlich wollte man zur gleichen Zeit den Flugbetrieb wieder aufnehmen, aber auch London Heathrow, der größte europäische Flughafen, blieb still. Die britische Hauptstadt hatte keinen Flugverkehr mehr, die französische auch nicht. Passagiere richteten sich auf eine lange Wartezeit ein oder suchten nach alternativen Transportmitteln. Aber in Frankreich waren diese besonders knapp, denn dort streikt das Bahnpersonal seit einer Woche. In vielen Ländern aber werden Sonderzüge eingesetzt, soweit das Schienennetz dies zulässt. Internationale Linienbusgesellschaften erhöhen ihre Kapazitäten und auch Autovermieter werden fast überrannt, aber deren Reserve ist schnell aufgebraucht. Auch die SBB werden auf die dramatische Verkehrssituation reagieren, wie Sprecher Daniele Palecki sagt.
Wir stehen da natürlich in engem Kontakt mit unseren Nachbarbahnen, mit Skyguide, mit Flughäfen, um die Situation möglichst gut einschätzen zu können. Das Ziel ist selbstverständlich schon, die Leute transportieren zu können, das vor allem dann in der Nacht, wenn es ins Ausland geht.
Weiter rät Daniele Palecki allen Passagieren, die mit der Bahn ins Ausland reisen, dringend einen Sitzplatz zu reservieren. Zurzeit breitet sich die Aschewolke weiter süd- und ostwärts aus. Die Wolke wird auch mit eigenen Augen zu sehen sein, allerdings sagen Meteorologen nicht als dunkle, schwarze Wolke, sondern vielmehr als gelblicher Schleier.
Oliver Washington. Die Probleme des Flugverkehrs und was das Chaos im Einzelnen am Boden bedeuten kann, was passiert, wenn die moderne Mobilität plötzlich nicht mehr im gewohnten Tempo möglich ist, das hat unser Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann ausprobiert. Ausprobieren müssen. Stockholm-Zürich, mal anders.
Diese Reise können Sie vergessen, sagte die erstaunlich freundliche Dame des Kundendienstes der schwedischen Bahnen gestern Abend am Telefon. Auch der allerletzte Sitzplatz sei sicher schon zweimal verkauft worden, meinte sie. Das erfreute weder mich noch meine beiden Töchter, denn zum Wochenende wollen wir Bekannte und Verwandte in der Schweiz besuchen. Und dafür hatten wir schon vor Monaten ein günstiges Flugticket mit der heimischen Airline gebucht. Der isländische Vulkan, der mir in diesen Tagen schon so viel Arbeit beschert hatte, wollte mich also auch noch anders prüfen. Wie, so lautete die Aufgabe, kommen wir bis Samstagabend in die Schweiz, wenn alle Flughäfen zu sind und die Tages- und Nachtzüge in Richtung Süden alle schon vollgebucht sind. Zum Glück gibt es aber auch in Schweden noch zahlreiche Nebenbahnen und in deren Zügen braucht niemand einen Platz zu buchen. Also los!
Idag var ett meddelande från kioskvagnen. Vi var nummer 13 där, så att jag har stängt här och det beror på att vi har inga varor kvar att sälja.
Schon nach wenigen Minuten teilte der Kondukteur der benutzten Privatbahn mit, dass der Kaffee ausgegangen sei. Statt wie üblicherweise 20 stürmten mehr als 100 Passagiere seinen Schienenbus. So dauerte die kaffeelose Fahrt bis zum ersten Umsteigepunkt in Halsberg 3 weitere Stunden. Zeit, um sich ein wenig bei den Mitpassagieren umzuhören.
Nej, jag fick reda på igår att det inte gick några flyg, så jag fick bara slänga mig på en nattbuss upp till Stockholm, så jag reser hela natten.
Ich will nach Oslo und habe schon eine ganze Nacht in einem Überlandbus hinter mir, erzählt die junge Nordschwedin, die mit einem großen Musikinstrument das kleine Züglein bestiegen hat. Ein Südschwede ist auf dem Weg nach Narvik in Nordnorwegen.
Jag skulle åka till Narvik, åka skidor i riksgränsen.
Ich wollte mir ein Wochenende im Schnee gönnen. Jetzt sitze ich dann wohl eine halbe Woche lang im Zug, meinte der ältere Herr. Die Schwedinnen und Schweden sind es sich gewohnt, die großen Distanzen in ihrem Land in Windeseile per Flugzeug zu überwinden. Für die gut 500 Kilometer von der Ost- an die Westküste benötigt ein Schnellzug gut 3 Stunden. Die nun gewählte Schienenbusvariante über Nebenstrecken kommt auf das Dreifache.
In Hallsberg auf halbem Weg zwischen Stockholm und Göteborg freut sich die Kioskverkäuferin über den plötzlichen Rush auf ihre Waren. Die wenigen Tageszeitungen mit den News zum Vulkanausbruch sind in der kürzester Zeit vergriffen.
So, das war der.
Der ganze Kiosk ist voll, super, sagt sie. Die Fahrt geht weiter und macht Halt an Orten und Örtchen, die auch der vielgereiste Berichterstatter noch nie gehört, geschweige denn mit eigenen Augen gesehen hat. Dann, nach einem mehrere hundert Kilometer langen Umweg durch die Provinzen, viele Stopps, viermaligem Umsteigen und spärlicher Verpflegung, erreichen wir am Abend die Hafenstadt Göteborg. Vor den Billettschaltern sind die Schlangen noch länger geworden. Immer weniger gestrandete Flugpassagiere scheinen daran zu glauben, bald wieder in die Luft gehen zu können. Wir bleiben deshalb am Boden bzw. an der Erdoberfläche. Denn von Göteborg geht die Reise mit der Fähre über das Skagerrak nach Dänemark und von dort über Nebengeleis in Richtung Deutschland und in die Schweiz. In 24 Stunden sind wir da, wenn alles gut geht.
Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf will einen härteren Kurs gegen Straftäter einschlagen. Bedingte Geldstrafen soll es nicht mehr geben und auch die bedingte gemeinnützige Arbeit möchte die Bundesrätin wieder aus dem Strafgesetzbuch streichen. Dafür sollen nur 3 Jahre nach der letzten Strafrechtsrevision bedingte kurze Freiheitsstrafen wieder eingeführt werden. Auch sonst plant die Justizministerin allerhand Neuerungen im Strafrecht. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Von Kuscheljustiz war nach der Einführung des neuen Strafrechts Anfang 2007 rasch einmal die Rede. Haftstrafen von bis zu 6 Monaten, sogenannt bedingte kurze Freiheitsstrafen, können seit der damaligen Revision von einem Gericht kaum mehr ausgesprochen werden. Bedingte Geldstrafen oder bedingte gemeinnützige Arbeit sind an ihre Stelle getreten. Mit dem Argument, kurze Freiheitsstrafen seien kostspielig und für die Betroffenen nicht mehr als eine Freizeitstrafe. Nun will Justizministerin Evelyn Widmer-Schlumpf wieder zurück zum alten Regime. Nach heftiger Kritik aus den Kantonen und aus dem eidgenössischen Parlament am Strafrecht erklärt sie im Exklusivgespräch mit Schweizer Radio DRS:
Man geht sicher wieder in Richtung konsequenter Justiz und auch für die Strafvollzugsbehörden, aber auch für die Gerichte klare Spielregeln, klare Rahmen, auch Strafen, die wirklich Strafen sind und auch als Strafen empfunden werden.
Deshalb habe sie entschieden, in Kürze eine Teilrevision des allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches vorzulegen. Darin sollen die bedingte Geldstrafe und die bedingte gemeinnützige Arbeit als Strafformen wieder abgeschafft werden.
Die bedingte Geldstrafe hat sich als Bestrafung nicht bewährt. Die macht auch niemandem einen großen Eindruck. Das Gleiche ist mit bedingter gemeinnütziger Arbeit. Da hat sich unsere Beobachtung bestätigt, als wir mit den Kantonen gesprochen haben bzw. eine Umfrage bei den Kantonen gemacht haben.
Stattdessen will Widmer-Schlumpf die bedingte kurze Freiheitsstrafe wieder einführen. Wieder Haft statt Geld oder Arbeit ist also das Motto. Zusätzlich möchte Bundesrätin Widmer-Schlumpf Richtern wieder die Möglichkeit geben, verurteilte ausländische Straftäter des Landes zu verweisen. Die sogenannte Landesverweisung war ebenfalls vor 3 Jahren aus dem Strafrecht gestrichen worden. Ein Fehler, findet die Justizministerin.
Wir sind dieser Frage etwas nachgegangen und haben gesehen, dass das natürlich ein Mittel war, das den Tätern am meisten Eindruck gemacht hat oder sehr großen Eindruck gemacht hat, wenn sie als Nebenstrafe riskierten, bei einem Delikt dann auch ausgewiesen zu werden.
Korrekturbedarf sieht Widmer-Schlumpf auch im Jugendstrafrecht. 2007 wurde die oberste Altersgrenze, bis wann ein straffälliger Jugendlicher in erzieherischen oder therapeutischen Maßnahmen behalten werden darf, von 25 auf 22 Jahre gesenkt. Auch das soll rückgängig gemacht werden.
Wenn ein Jugendlicher kurz vor Erreichen des Erwachsenenalters erst in eine Jugendmaßnahme eingewiesen wird und dort erst noch eine handwerkliche Ausbildung machen soll, also eine Lehre absolvieren soll, dann haben wir festgestellt, dass sehr oft diese Lehre gar nicht fertig gemacht werden kann. Mit 22 wird ein Jugendlicher aus der Maßnahme entlassen. Er kann dann nicht in den Erwachsenenstrafvollzug überführt werden. Wir haben auch festgestellt, dass Jugendliche mit 22 Jahren noch nicht so weit sind, dass sie sie ohne Betreuung den Weg wiederfinden, dass es mit 25 Jahren viel eher möglich ist, weil sie dann auch gefestigter sind in ihrer Persönlichkeit.
Und schließlich möchte die Justizministerin auch die elektronischen Fußfesseln, das Electronic Monitoring, bei kurzen Freiheitsstrafen definitiv einführen. Die Vorlage mit diesen Änderungen legt Wittmer Schlumpf noch vor der Sommerpause dem Bundesrat vor. Und an der ersten Sitzung nach der Pause unterbreitet sie ihm gleich noch eine zweite Vorlage, eine Teilrevision des besonderen Teils des Strafgesetzbuches. Hier wird die Justizministerin die Strafmaße für verschiedene Straftatbestände einander angleichen.
Wir haben heute verschiedene Straftatbestände aus dem Vermögensbereich, sage ich jetzt einmal, die im Verhältnis zu den Strafen gegen Leib und Leben zu stark bestraft werden. Und wir haben irgendwie das Gleichgewicht etwas verloren hier. Das möchten wir wiederherstellen.
Beide Vorlagen, so Wittmer Schlumpf, sollen nach der Vernehmlassung parallel weiter bearbeitet und gemeinsam dem Parlament unterbreitet werden.
Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf will also nach nur 3 Jahren die bedingten Geldstrafen wieder aus dem Strafgesetzbuch streichen und Kurzzeitfreiheitsstrafen wieder hineinschreiben. Die bedingten Geldstrafen standen von Anfang an in der Kritik und die politischen Chancen für deren Abschaffung sind intakt, wie der Bericht von Dominik Meyer zeigt.
Es ist ein Erfolg für Karin Keller-Sutter, die St. Galler Regierungsrätin und Vizepräsidentin der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Sie hat sich bei Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf persönlich für die Abschaffung der bedingten Geldstrafe eingesetzt.
Wenn man ein Delikt begeht und damit bestraft wird, dass man eventuell etwas bezahlen muss, wenn man wieder rückfällig wird, kann man sich fragen, ob das wirklich deliktpräventiv genug wirkt.
Nicht nur Karin Keller-Sutter zweifelt. Eine Mehrheit der Kantone kann sich nicht anfreunden mit den Geldstrafen auf Bewährung. Sie zweifeln, ob bedingte Geldstrafen Täter gleich stark abschrecken und von Wiederholungstaten abhalten wie bedingte Freiheitsstrafen. Studien gibt es noch nicht und die Expertenmeinungen gehen auseinander. Franz Ricklin, emeritierter Freiburger Strafrechtsprofessor, verteidigt bedingte Geldstrafen.
Ich glaube nicht, dass eine bedingte kurze Freiheitsstrafe effizienter ist, was die Rückfallwahrscheinlichkeit anbetrifft, als eine bedingte Geldstrafe.
Auch eine solche bedingte Geldstrafe sei eine Strafe.
Man wird vorgeladen, man muss auch die Gerichtskosten zahlen. Es ist ja nicht so, dass bei einer bedingten Geldstrafe irgendeiner durchs Telefon sagt, du hast jetzt eine bedingte Geldstrafe und du musst jetzt im Moment nichts zahlen, wenn du dich bewährst.
Geht es nach dem Willen von Justizministerin Wittmer-Schlumpf, so könnten Richter künftig wählen zwischen bedingten kurzen Freiheitsstrafen und unbedingten, also sofort zahlbaren Geldstrafen. Doch kurze Freiheitsstrafen seien teuer, sagt Ricklin, und auch unbedingte Geldstrafen brächten großen Aufwand.
Das führt auch dazu, dass häufiger dann eine Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet wird, weil oft die Leute nicht in der Lage sind, diese Geldbeträge zu bezahlen. Es wird teurer für den Staat und bringt nicht mehr Sicherheit.
Doch wie gesagt, die Experten sind sich nicht einig. Christian Schwarzenegger, Strafrechtsprofessor an der Universität Zürich, möchte weg von den bedingten Geldstrafen. Für einen großen Teil der Bevölkerung, aber auch für viele Richter und Staatsanwälte, wirkten diese Strafen zu mild.
Und das zeigt, dass eben hier die Grenze eigentlich im Prinzip überschritten wurde zu eben Sanktionen, die nicht mehr als Sanktionen wahrgenommen werden. Und wenn man die Unterstützung in der Bevölkerung auch verliert oder in der Justiz verliert, dann hat das Strafrecht nicht mehr die gleiche Wirksamkeit, unabhängig davon, ob der einzelne Täter stärker oder weniger stark betroffen ist.
So argumentieren auch viele Kantone und so lautete auch der Tenor letzten Sommer im Nationalrat. Der Rat sprach sich damals in einer emotionalen Debatte über das Strafrecht dafür aus, die bedingten Geldstrafen abzuschaffen und kurze Freiheitsstrafen wieder einzuführen. Und das deutlich gegen den Widerstand von Grünen und SP. Politisch hat Evelyn Wittmer-Schlumpf also gute Chancen, mit ihrer Idee die unbeliebten bedingten Geldstrafen wieder aus dem Strafgesetzbuch zu streichen.
Die SBB hat ein Rekordjahr hinter sich. Der Konzerngewinn von 370 Millionen Franken ist ein Rekord. Die Passagierzahlen haben Rekordwerte erreicht und Rekorde gab es auch in Sachen Pünktlichkeit und Sicherheit. Dennoch zeigte sich die SBB-Spitze an der Bilanzmedienkonferenz besorgt, denn die Betriebskosten laufen den Erträgen davon. Nur mit zusätzlichen Finanzmitteln des Bundes und nur mit höheren Preisen könne die Finanzlücke geschlossen werden. SBB-Verwaltungsratspräsident Ulrich Gigi spricht von einem Schock.
Alexander Grass.
370 Millionen Franken hoch ist der SBB-Konzerngewinn. Aber das Geld ist schon mehrfach ausgegeben worden. 969 Millionen kostete die Sanierung der Pensionskasse. Anzahlungen sind fällig für neues Rollmaterial. Und um den Zustand des Bahnnetzes zu erhalten, besteht eine Lücke von 1,35 Milliarden Franken. SBB-Verwaltungsratspräsident Ulrich Gigi.
Die Rechnung geht eben auf bis 1 Milliarde Franken mehr pro Jahr. Und das ist für das Finanzierungssystem ein Schock.
2,7 Milliarden Franken bezahlt die öffentliche Hand heute der SBB für ihre Leistungen. Allein für die Substanzerhaltung bräuchte es 1 Milliarde mehr. Und noch ein dreistelliger Millionenbetrag kommt dazu, wenn die NEAD dereinst eröffnet sein wird.
Wir legen einfach einmal die ganze Wahrheit auf den Tisch und wir möchten dafür sorgen, dass in Zukunft beim Beschluss über neue Vorhaben eben auch die Folgekosten in Rechnung gestellt werden.
Die Lücke soll gestopft werden mit einem Mix aus SBB-internen Kostensenkungsprogrammen, mit mehr Geld vom Staat, mit höheren Billetpreisen und mit mehr Einnahmen aus dem bisher vernachlässigten internationalen Verkehr. SBB-Chef Andreas Mayer.
Das heißt, dass wir in Gesprächen sind mit Partnerbahnen im umliegenden Ausland, also Richtung Frankreich und Richtung Deutschland, wie wir die grenzüberschreitenden Angebote verbessern können.
Während im Passagierverkehr Kooperationen ausgehandelt werden für Strecken wie Paris, Zürich, Mailand und während der Personenverkehr insgesamt zulegen konnte, verdoppelte sich das SBB-Cargo-Defizit krisenbedingt auf 63 Millionen Franken Verlust. Und SBB Cargo verliert Marktchancen. Die italienische Trenitalia hat kürzlich den Wagenladungsverkehr aufgegeben. Trotzdem zog sich SBB Cargo aus dieser Marktlücke zurück.
Jetzt müssen wir schauen, ob es da einzelne Rosinen darunter gibt, die wir selber bedienen können.
Aber, wurde betont heute, die dazu benötigten mehreren 100 Millionen Franken Investitionsgeld fehlten, die Güterbahn-Allianzpläne seien gescheitert, SBB Cargo werde sich auf der Nord-Süd-Strecke beschränken müssen, auf die Rolle des Fuhrhalters. Die Kritik aus der Bundesverwaltung kommt von UWEG-Generalsekretär Hans Werder.
Bisher hat ja SBB Cargo auf der Nord-Süd-Achse von Niederlande, Belgien bis nach Italien durch die Schweiz ist in direkte Konkurrenz zur Deutschen Bahn getreten. Ich denke, das ist auf die Dauer nicht möglich. Man hat verschiedene Optionen geprüft, Partnerschaften, neue Geschäftsfelder. Aber sicher ist das bisherige Geschäftsmodell in dieser Form ist nicht nachhaltig.
Kritik kommt auch von Gewerkschaftsseite. Der 370 Millionen Franken Rekordgewinn beruhe zu 2/3 auf Sonderfaktoren, auf Liegenschaftenverkäufen zum Beispiel, betonte die SBB-Spitze heute. Peter Mohr vom Schweizerischen Eisenbahner- und Verkehrspersonalverband entgegnet, trotz Rekordgewinn habe das Personal keine Lohnerhöhung erhalten.
Das oberste Management wird fürstlich entlöhnt. Man hat sogar Zahlen korrigieren müssen, damit das Einkommen des CEO nicht über 1 Million Franken liegt, was anscheinend Bundesrat Leuenberger sehr gestört hätte. Wir sind empört. Die SBB hat ein sehr gutes Jahr hinter sich und das Personal nicht entsprechend beteiligt.
Trotz Rekordwerten in vielen Bereichen laufen also der SBB die Betriebskosten davon. Steigt der Unmut des Personals, bleibt die Erhaltung der Substanz politisches Reizthema.
Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Abhängigkeiten. Jene Südamerikas von China und jene der Menschen auf Haiti von Hilfe. Zuerst aber die alten Verflechtungen bei der NZZ. Wenn die AG für die neue Zürcher Zeitung morgen ihre Generalversammlung abhält, dann ist das wie immer ein freisinniges Klassentreffen. Noch immer können Mitglieder anderer Parteien nicht Aktionäre der NZZ werden. Doch es mehren sich die Anzeichen, dass die Nähe zwischen NZZ und FDP einer etwas größeren Distanz weicht und dass sich die NZZ weiter modernisieren und damit zu einem gewöhnlicheren Unternehmen wird. Medienredaktor Klaus Bonanomi.
Die Partei und die Zeitung. Es gehe beiden nicht gerade gut, meint der Zürcher FDP-Nationalrat Philippo Leutenecker, von Beruf Verleger und nicht NZZ-Aktionär.
Wir haben eine Orientierungskrise, sowohl in der FDP als auch in der NZZ. Wir haben eine sehr tiefe, große Substanz bei der NZZ und bei der FDP. Aber wir haben schwindende Leserzahlen bei der NZZ und schwindende Wähler bei der FDP.
Beide, die Partei und die Zeitung, hätten Mühe, ihr Publikum zu erreichen und mit ihrer Botschaft anzukommen.
Wir haben heute online, wir haben ganz schnelle Medien und da ist die alte Tante natürlich hinten rein und so ist es auch bei der FDP. Man muss die Substanz auch verkaufen können und ich glaube, da liegt das Problem drin, sowohl der FDP als auch der NZZ.
Das war früher anders, als der Freisinn die Staatspartei war und die NZZ ihr halbamtliches Publikationsorgan. Noch vor 20 Jahren war Nationalrat Ulrich Brehmi gleichzeitig FDP-Fraktionschef und NZZ-Verwaltungsratspräsident. Zu selber Zeit war FDP-Nationalrat Kurt Müller in Personalunion auch Inlandschef der NZZ. Und die Affäre Kopf fand in anderen Zeitungen statt. Das sei heute anders. Und die NZZ ein Weltblatt, kein Parteiblatt, meint der heutige Verwaltungsratspräsident Konrad Meyer.
Die NZZ kann und will kein Parteiblatt sein. Sie will eine qualitativ hochstehende Zeitung sein, welche durchaus auch kritisch gegenüber zum Beispiel der FDP sich äußern kann, sich äußern muss.
Doch die NZZ ist unter Druck. Sie schrieb letztes Jahr Verlust, die Erträge gehen zurück und die Zeiten sind vorbei, da der Zürcher Finanzmarkt eine regelmäßig sprudelnde Inseratequelle war. Hinzu kommen strategische Probleme. Der Finanzier Tito Tettamanti schnappte der NZZ kürzlich die Basler Zeitung vor der Nase weg. Die BAZ, die wesentlich dazu hätte beitragen können, einen starken Regionalzeitungsverbund mit den zur NZZ-Gruppe gehörenden Zeitungen in Luzern und St. Gallen aufzubauen. Nur ein schwacher Trost ist es, dass die NZZ dafür gestern die Übernahme der Thurgauer Zeitung vermelden konnte. Schließlich braucht die NZZ auch Geld, um ins zukunftsträchtige Online-Geschäft investieren zu können. Angesichts all dieser Herausforderungen ist es kein Wunder, dass man sich auch im NZZ-Aktionariat zunehmend Sorgen macht. Eine Gruppe kritischer Aktionäre unter dem Namen Freunde der NZZ fordert, das Unternehmen NZZ gründlich zu modernisieren. Ihr Sprecher, der Unternehmensberater und Finanzanalyst Edwin van der Gest:
Wir wollen ja eigentlich nichts anderes, als dass die NZZ-Gruppe wieder in der Lage ist, nachhaltig ihre Zukunft zu finanzieren, ohne dass man auf der redaktionellen Ebene sich zu Tode sparen muss. Das hat überhaupt nichts mit Gewinnmaximierung oder Renditeoptimierung zu tun.
Damit die NZZ als Qualitätszeitung erhalten bleiben könne, müsse die NZZ AG unternehmerischer geführt werden, zum Beispiel indem man Synergien im Konzern besser ausschöpfe oder auch das reichhaltige Immobilienportfolio besser bewirtschafte. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, stellten die Freunde der NZZ für die morgige Generalversammlung eigene Verwaltungsratskandidaten auf. Doch diese haben sich mittlerweile wieder zurückgezogen, weil die NZZ-Führung mit Jens Alder, Carolina Müller-Möhl und Joachim Schoss drei neue Verwaltungsratsmitglieder vorschlägt, die auch den oppositionellen Aktionären genehm sind. Ein geschickter Schachzug von Verwaltungsratspräsident Meyer.
Ich erwarte doch, dass wir mit diesem Verwaltungsrat so aufgestellt sind, dass wir in der heutigen dynamischen Medienwelt unsere Unternehmensgruppe gut begleiten, strategisch gut führen können.
Auch Edwin van der Gest zeigt sich zufrieden über die vorgesehene Erneuerung des Verwaltungsrates.
Das ist ein wegweisender Schritt, dass man nicht mehr ein Club des Freisinns ist mit honorablen Persönlichkeiten, sondern dort wird jetzt auch Unternehmertum einziehen, Leute mit Führungserfahrung, die hoffentlich in der Lage sein werden, die neue Zürcher Zeitung wieder auf Kurs zu bringen.
Doch ganz besänftigt sind die aufmüpfigen Aktionäre nicht. Man werde, heißt es bei den Freunden der NZZ, die Arbeit des neuen Verwaltungsrates und den Umbau des Unternehmens NZZ weiter kritisch begleiten.
BRIC. Das Kürzel sollte man sich merken. Es besteht aus den Anfangsbuchstaben von Brasilien, Russland, Indien und China. Und zusammen bilden die vier Schwellenstaaten eine inzwischen gewaltige Wirtschaftsmacht. Und sie wollen künftig enger zusammenarbeiten. Das bekräftigten sie in Brasilien an ihrem zweiten Gipfel. Tonangebend allerdings bleibt China. Und ähnlich wie in Afrika ist China auch auf dem südamerikanischen Subkontinent wirtschaftlich bereits äußerst engagiert. über Chinas Rolle im einstigen Hinterhof der Vereinigten Staaten, Ulrich Achermann.
In Brasilien deckt sich China mit Eisenerz und Soja ein. In Venezuela fördern die Chinesen Öl und Gas, in Chile und Peru Kupfer. Der Handel läuft wie geschmiert, er hat sich seit dem Jahr 2000 verzehnfacht. Die Zeichen stehen auf weiterer Expansion. Um sich langfristig Zugang zu den Rohstoffen zu sichern, investiert China in Lateinamerika massiv. 2008 flossen die Hälfte der chinesischen Auslandsinvestitionen auf den Subkontinent in Beteiligungsgesellschaften und Bergwerke. Neben Brasilien ist China auch für viele andere Länder Südamerikas der wichtigste Wirtschaftspartner. Selbst Chile und Peru verkaufen inzwischen mehr Waren nach China als in die USA oder in den EU-Raum. Chinas Hunger auf Rohstoffe belebt die Preise. Kupfer zum Beispiel wird zu Rekordnotierungen gehandelt. Es hat sich stärker verteuert als Gold. Zum Vorteil der Lateinamerikaner, deren Rohstoffe die begehrten Deviseneinnahmen bringen. Aber der Handel ist sehr einseitig. Er gehorcht dem alten Muster, das schon die Beziehungen Lateinamerikas zu den USA geprägt hatte. Die Latinos liefern die Rohwaren von Erzen über Kupfer und Erdöl bis hin zur Soja. China seinerseits exportiert Schuhe, Textilien und elektronische Massenware. Damit bleibt es beim Schema, das seit den Zeiten der Kolonialherrschaft existiert und das Lateinamerika bis heute nicht überwinden kann. Es verschifft Rohmaterial, den erst durch Weiterverarbeitung entstehenden Mehrwert schöpft dagegen China ab. Dadurch entstehen in den lateinamerikanischen Rohstoffländern kaum neue Arbeitsplätze, die Entwicklung der Länder und ihrer Volkswirtschaften wird gebremst. China will zunehmend Profit schlagen aus den Millioneneinnahmen der Lateinamerikaner und ihnen statt billiger Massenware zunehmend teure Kapitalgüter verkaufen. Dafür haben die Chinesen besonders Brasilien im Visier. Lateinamerikas größte Volkswirtschaft muss im Hinblick auf die Fußballweltmeisterschaften von 2014 und die Olympischen Sommerspiele von 2016 in Rio Milliarden investieren. Im Evaluationsverfahren für einen Hochgeschwindigkeitszug zwischen São Paulo und Rio de Janeiro liegen die Chinesen mit ihrem Angebot an der Spitze. Der zu wenig stark diversifizierte Handel zwischen Lateinamerika und China birgt Risiken in sich. So verärgerte Argentinien die Chinesen mit einseitigen Einfuhrbeschränkungen für Importwaren zum Schutz der eigenen Wirtschaft. Seither kauft China den Argentiniern kein Sojaöl mehr ab und diese bleiben darauf sitzen. Ganz Lateinamerika sollte aus dieser Erfahrung die notwendigen Schlüsse ziehen und vermeiden, dass neue Abhängigkeiten entstehen, noch bevor die alten überwunden sind.
Ulrich Achermann. Und nun nach Haiti. 3 Monate ist es her, seit die Erde dort bebte. Weit über 200.000 Menschen starben, Millionen verloren ihr Hab und Gut und seither sind sie auf Hilfe angewiesen. Die Not ist noch immer groß, der Bedarf bleibt riesig. Auslandredaktor Daniel Voll ist an den Ort des Schreckens zurückgekehrt und war in einer der vielen Zeltstädte in der haitianischen Hauptstadt.
Großandrang in Jacquitibul, einer der rund 400 Zeltstädte, die im Großraum von Port-au-Prince unmittelbar nach dem Erdbeben entstanden sind. Soeben hat ein Lieferwagen gut 450 warme Mahlzeiten angeliefert. Reis mit Bohnen, das Nationalgericht Haitis und etwas Wurst, portionenweise in Styropor verpackt. Diese warme Mahlzeit sei zentral für die Familien im Camp, sagt Eli vom Komitee, das die Verteilung organisiert. Weil es nicht für alle 700 Leute eine Portion gebe, sei es wichtig, dass das Essen gerecht auf die Familien aufgeteilt werde.
On planifie la distribution pour que tout le monde dans une façon trouve un plat à manger. Comme ça, s'il y a plusieurs personnes dans une famille, on pourrait donner une cote, que chaque personne puisse manger un plat.
In Jacquitibul leben viele Familien mit Kindern. Die Essensverteilung ist straff organisiert, Drängel wird nicht geduldet, auch die Kinder sollen das Essen abholen können, auf das ihre Familien Anspruch haben. Und kommt es doch einmal zum Streit, dann sind Schüste und Stefan, die beiden Sicherheitsmänner des Komitees, schnell zur Stelle. Nein, Probleme mit der Ordnung hätten sie ja nicht, sagen die beiden baumlangen jungen Männer. Alles geht gut. Sie hätten die Lage auch im Griff, wenn hier 1000 oder mehr Leute leben würden. Doch demnächst könnte das Klima auch im Camp von Jacquitibul wieder härter werden. Denn ab nächster Woche läuft der Mahlzeitendienst langsam aus. Das Hilfswerk der Evangelischen Kirche Schweiz hatte das Programm wenige Tage nach dem Erdbeben als Soforthilfe gestartet und auf 3 Monate beschränkt. Nun wolle man diese Frist nicht verlängern, sagt Idette Durandis, die Leiterin von EPER, dem Hex-Büro in Haiti. Schon aus strategischen Überlegungen. Nun gehe man von der Überlebenshilfe wieder zum Wiederaufbau zurück. Zudem seien solche Mahlzeitenlieferungen langfristig zweischneidig, weil sich die Empfänger an den Service gewöhnen könnten und keine eigenen Initiativen mehr entwickeln würden.
Il y a le risque aussi que les gens développent ce réflexe d'assistanat et ne se réveillent pas vraiment pour s'aider eux-mêmes.
Das Komitee dagegen trifft das Ende der regelmäßigen Essenslieferung hart, weil es so die dringendsten Bedürfnisse der Familien im Camp nicht mehr befriedigen könne, sagt Koordinator Zachary Louis. Die meisten hier seien jung, hätten kein Geld und keine Arbeit.
Nous avons pas les moyens de satisfaire les gens. Nous sommes des jeunes, nous avons pas de travail et nous avons pas d'argent. Ça c'est notre plus grand problème.
Das Auslaufen der Mahlzeitenlieferung sei gegenwärtig das größte Problem im Camp und würde darum auch täglich im Komitee diskutiert. Doch bis anhin hätten sie weder eine nationale noch eine internationale Organisation gefunden, die ihnen weiterhelfen könne.
Le comité nous fait chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, comment on va faire. Et nous n'avons pas des organisations, soit nationales ou internationales, soit de l'État qui veut nous aider.
Offenbar rechnen inzwischen viele Hilfsorganisationen damit, dass sich die Mehrheit von Haitis Bevölkerung 100 Tage nach dem Erdbeben wieder mit Gelegenheitsarbeit und Hilfe von Verwandten im Ausland irgendwie über Wasser halten kann.
Das war der Bericht aus Haiti von Daniel Voll. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Simon Fatze.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.